Es geht immer zu schnell. Das Team, das man dann kennt, das ist natürlich, da möchte man gerne noch Wochen oder Monate weitermachen. Und das war ein tolles Erlebnis. Ich war ja ein Fremdkörper im Team natürlich, aus von einem anderen Sender, aber keine Sekunde gespürt.
The Mask Singer Austria, das Hintergrundgespräch mit dem Steinbock. Hallo, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für euch am Mikro Manuel Pammer und Odysseas Papadopoulos aus der Vor-Entertainment-Abteilung von Puls 4.
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Und wir durften in den letzten 10 Monaten gemeinsam mit einem tollen Team die verrückteste und liebenswerteste Show der Welt produzieren, The Mask Singer Austria.
Ja, und gestern endlich wieder eine neue Folge. Heute schon bei uns zu Gast das fleischgewordene Kraftpaket der Steinbock. Hallo Alfons Heider.
Hallo, servus.
Ein Star-Moderator, ein Schauspieler, ein Sänger. Du hast eigentlich alles schon mitgemacht. Mask Singer, war das was Neues für dich?
Na, das habe ich im wahrsten Sinne des Wortes noch nicht mitgemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe alles erlebt, ich habe schon viele Verkleidungen erlebt, ich habe schon viele Sachen erlebt, wo wir wochenlang schweigen mussten, aber dass wir monatelang schweigen mussten, nämlich mein Manager und ich, das habe ich noch nie erlebt und das war natürlich auch ein wahnsinniger Spaß. Nicht? Wir sind ja Verkleiden gewohnt, aber trotzdem haben die Menschen immer gewusst, wer dahinter steckt, hinter der Verkleidung, egal ob King and I oder La Cage aux Folles, auch optisch nicht erkennbar, aber es hat jeder gewusst, das ist der Alfons Heider. Und hier war auf einmal eine Figur, wo niemand wissen durfte, dass es der Alfons Heider ist. Und das ist natürlich auch eine, ich hätte nie geglaubt, dass das heute. Ich habe das wirklich nicht geglaubt. Obwohl der liebe Falke, den ich jetzt nicht oute, aber das ist eh schon geoutet, beim Abgang, Ausgang, sagt, das ist sicher der Alfons Heider. Da hat mich der Schlag getroffen. Ich unterschreibe 2 Erklärungen, 100.000 Euro, ich werde nichts sagen. Der geht aus und sagt, das ist der Heider.
Ja, du sprichst schon vom Abgang vom Falken. Dein Abgang war ja diesmal auch sehr stark. Super. Aber man könnte auch sagen, der letzte Vorhang ist gefallen. The Final Curtain, was ist da passiert?
Ich habe bei der Hinfahrt vom Hotel ins Studio gewusst, dass ich draußen bin. Ich bin so lange in dem Geschäft und ich habe ja immer gespürt, wann ich in ähnlichen Situationen war, wie das Ergebnis sein wird. Ich habe beim Aussteigen gewusst im Studio, ich bin draußen. Das war so. Mhm. Und war dann, die Generalprobe war so toll. Das war super, man ein Lob bekommen von der Dame, also von der Susi, von dort von ProSieben, ich weiß nicht, wie die Dame heißt, die dann gesagt hat nach der Generalprobe, boah, ist das super gewesen, der Ton, den Ton habe ich, glaube ich, bin umgefallen, 40 Sekunden den letzten Ton gehalten, ich habe mir gedacht, na, war, wird geil werden in der Sendung. Und dann auf einmal, der Körper war willig, der Geist war schwach, ich habe schon mindestens 2000 Mal in anderen Shows gesungen, The Final Curtain. And now the end is near and so close, the final curtain. Und zwischen Final Countdown und Final Curtain ist ja fast kein Unterschied. Mhm. Und auch von der Musik her ist das ausgegangen. Und ich werde nie vergessen, wie mich alle entgeistert anschauen, beim Abgang dann und sagen, sag, was hast du da gesungen? Und alle haben es gewusst, nur ich habe es nicht gewusst, dass ich Final Curtain gesungen habe und nicht Final Countdown.
Ganz kurz nur, Alfons, aber bevor wir da jetzt das ganz aufklären, das ist ein wunderbares Teasing, damit wir uns alle auskennen, wo wir letztendlich landen werden, würde ich kurz einen Sprung machen, nochmal zurück an den Anfang, wie alles begonnen hat.
Okay, ja?
Und ich kann mich noch super daran erinnern, du warst extrem interessiert damals, als wir dich angefragt haben. Das Format The Masked Singer, kanntest du das schon vorher?
Ich bin ja ganz, natürlich habe ich es gekannt, aber ich war ja nicht daran interessiert, mitzumachen als Opfer. Ich wollte entweder als Moderator oder als Juror mitmachen. Ja. Ich wäre ja ein viel besserer Juror gewesen. Dann hat mir der Sender natürlich gesagt, naja, das ist fad, da wissen die Leute 6 Wochen oder 7 Wochen, das ist der Heider, was ist denn interessant? Habe ich gesagt, ja, aber wenn der Heider dann 2 Wochen dort ist und dann auffliegt, ist auch nicht wirklich gut. Aber gut, der Sender hat gesagt, entweder Opfer oder gar nichts. Und dann habe ich gedacht, na, Opferrolle ist immer gut. Und dann habe ich eine Zeichnung gesehen, an Steinbock. Und da haben wir gedacht, na, das ist es. Das wird kein Mensch glauben, dass das ein Martial, dass ich ein martialisches, trotzdem elegantes Viech mache. Und das hat mir dann der Sender sich überzeugen lassen. Und das war auch gut so. Und es hat dann auch viel Spaß gemacht. Und das erste Mal in so einen Kostümteil hineinzuschlupfen.
Das ist ja schon mitten dabei eigentlich schon in der Sendung. Man sieht eigentlich, du bist schon sehr begeistert, vor allem dieses ganze Geheimhaltungsthema dürfte dir sehr gefallen haben. War das auch der Grund, deine Motivation da schlussendlich mitzumachen?
Ja, ich habe nicht geglaubt, dass das hält. Ich habe nicht geglaubt, dass das halten wird. Also, dass das gehalten hat, dass das intern bei allen gehalten hat. Und ihr habt es mir auch gesagt, dass auch die Spitze vom Skipper von Puls 4 nicht wusste, wer da mitmacht.
Also das ist toll. Das heißt, das Geheimnis war das Allergrößte. Und eigentlich, ich kann mich ja noch gut erinnern, unser erstes Treffen, damals bin ich zu dir in die Wohnung gekommen und ich komme rein in diese schöne lichtdurchflutete Wohnung und dann steht plötzlich vor mir ein großer Mann, komplett eingemurmelt mit einem Tuch. Ich habe nichts gesehen. Das heißt, schon damals warst du da demaskiert. Der maskierte ja noch.
Genau, er wollte ein bisschen pflanzen. Ich dachte, jetzt kommt der junge Mann vom Sender. Habe mich natürlich total verkleidet. Ich habe gesagt, wer bin ich? Hallo.
Ich bin dann nach dem Ausschlusskriterium gegangen und bin ziemlich schnell draufgekommen, das kann nur
das ist ein Kavalier oder das Heiden. Aber wir haben gut daran getan, dass es der Steinbock geworden ist, glaube ich. Das war wirklich gut, weil das war so weit weg von mir, das kann man gar nicht glauben. Das hat sich ja dann bewahrheitet in der ersten Sendung. Da ist uns die Jury noch wirklich auf den Leim gegangen. Da sind ja Namen gefallen. Das war Schwarzenegger.
Das war aber naheliegend, so ein bisschen Schwarzenegger, weil du hattest ja damals diesen Akzent eingebaut.
Das haben wir auch bewusst gemacht, weil studiert habe in den Vereinigten Staaten. Ja. Mm. Dann wer war noch, dann war auch sehr lustig der Petzner. Das war nicht lustig. Für mich nicht.
Und der Dritte, aber allein schon die Range von Schwarzenegger bis Petzner. Stefan Petzner.
Ja, das war schon. Ja. Und wer war der Dritte? Auch so, Franz Klammer. Ich habe mir gedacht, Kinder, das ist ja gar nicht schlecht, dass ein Steinbock mit ausgepolsterten Hintern, das war ja nicht mein eigener.
Hermann Mayer, jetzt wo du sagst Hermann Mayer, weil du bist dann auch direkt in die Hocke gegangen, als es hieß Hermann Mayer.
Und Klammer war auch.
Klammer war auch noch.
Also das sind zwei Olympiasieger, ein Superstar und ein Worldstar, also das ist schon ein Ex-Governor. Ich habe mir gedacht, siehst du. Und mich hat schon ein bisschen der Schlag getroffen, wie der liebe Falke nach seinem Abgang hinausgegangen ist und wunderbar, das ist der Alfons Heider, ganz sicher. Patsch. Ich habe mir gedacht, super, schlecht. Ja. Aber die Jury in der ersten Folge haben wir wirklich so hinters Licht geführt, dass sie die wirklich nicht ausgekannt haben. Ja.
Aber vielleicht kann man noch mal ganz kurz an der Stelle sagen, selbst wenn das so ist, dass man dann jemanden errät, das heißt ja noch lange nicht, dass man, wenn der Name auffällt, dass es ein Kriterium ist, um jetzt auszuscheiden. Das ist es ja nicht, sondern dann hat man immer noch die Hoffnung. Oder ist
da bin ich anderer Meinung. Ihr wisst, dass ich da ganz anderer Meinung bin. Nein, ich kenne das, ich verfolge das seit 3 Jahren, dass das gibt und das wissen wir, dass die eindeutig geouteten von Kollegen, da verliert der Zuschauer dann schon das Interesse. Da bröckeln sicher 20% ab und sagen, das ist der. Das bröckelt sicherlich ab, kannst sagen, was du willst. Das ist halt einfach passiert.
Und wie erklärst du dir das zum Beispiel, wenn wir jetzt kurz nochmal über die Grenzen schauen, bei den Deutschen, da war von Anfang an klar, bei der zweiten Staffel, Didi Hallervorden, und der ist ja in
das
jeder.
Das ist einzigartig und das kann nur der Didi Hallervorden gewesen sein. Das hat jeder gewusst im Business, jeder von den Zuschauern, die den Hallervorden kennen, weil es gibt keinen deutschen lebenden Entertainer, der so etwas kann. Das kann nur der Hallervorden. Ja. Also das ist ein schlechter Vergleich. Ich glaube, dass das, und die Deutschen haben es deshalb leichter, weil die Deutschen natürlich ein 10-fach so großes Pool an wirklich prominenten Darstellerinnen und Darstellern haben. Das haben wir in Österreich natürlich nicht. Bei uns ist die Suche dann schon ein bisschen leichter. In Deutschland hast du wirklich einen Pool von, weiß ich nicht, würde ich wirklich sagen, 10.000 Menschen, die im öffentlichen Raum unterwegs sind. Das haben wir in Österreich ja nicht. Mhm. Also Hallervorden war für mich von der ersten Sekunde an klar.
Klar. Mhm.
Aber auch für viele andere in Deutschland.
Ja. Und
was ich sehr lustig gefunden habe, dass die Deutschen auch gesagt haben, das ist die Angela Merkel. Also die haben ja ununterbrochen gesagt, Angela Merkel. Haben aber nie gesagt, Sebastian Kurz. Also ich habe sie ja verfolgt da bei uns.
Ja.
In unseren ersten beiden Folgen, wo ich war, haben sie, da ist nie ein österreichischer Politiker gefallen.
Mhm. Okay.
Vor allem, eigentlich geht ja alles so ein bisschen um diese Geheimhaltung und das war schon ein Ziel, dass du da möglichst nicht auffallst. Deswegen haben wir ja auch das Kostüm dann möglichst ausgeschafft, überall ausgepolstert, damit man auch nicht auf die richtige Figur schließen kann. Ich kann mich noch erinnern, da, wie wir die Anprobe gemacht haben in diesem dunklen Keller. Wahnsinn. Du bist eigentlich aus dem Kostüm gar nicht mehr rausgekommen, hast sofort dich in diese Rolle eingefühlt. Hat es da schon Klick gemacht?
Nee, es hat mit der ersten Zeichnung von der Figur Klick gemacht. Das war schon meins. Und wie ich es dann zum ersten Mal angehabt habe, ist mir aber auch gleich klar geworden, wie schwer das wird. Das Schwierigste ist, mit dem Ding am Kopf hörst du nichts und vor allem du siehst nichts mehr. Also wenn ich wirklich was sehen wollte, habe ich meinen Kopf nach oben schauen müssen. Dann hat die Regie immer gesagt, Kopf runter. In der Sekunde aber, wo der Kopf unten war, habe ich das Loch nicht mehr gehabt, weil ich was gesehen habe. Das heißt, es war zwischen Stolpern und Kopf oben. Es war immer so ein Mittelding. Aber da war meine Figur noch ein bisschen besser, weil ich habe zumindest atmen können halbwegs. Die anderen, da hat ja einige Masken gegeben, die waren ja wahnsinnig warm. Die haben wirklich durch Augenlöcher geatmet. Das ist mir Gott sei Dank erspart geblieben. Das hätte ich nicht ausgehalten. Das war schon, die Bewegung war natürlich, wenn du so gehandicapt bist durch so eine, durch sein Kostüm. Bei mir war der Kopf relativ schwer, das Kostüm nicht wirklich, aber der Kopf war schwer.
Mhm. Ja.
Und das ist natürlich, wenn du dann schnelle Bewegungen, waren überhaupt nicht möglich. Wir haben immer geträumt, die haben mich einmal auf die Knie, ich habe Knieschützer gekriegt, aber hätte ich mir auf die Knie gehauen, wäre mein Kopf ja vorausgeflogen, wäre in die Kamera geflogen. Also das war so filigran, der Schädel, weil er schwer war und nicht wirklich angeschraubt war. Mhm. Er ist einfach nur irgendwie da oben gehängt. Und das war immer gefährlicher beim Gehen. Ich habe mir jedes Mal gedacht, um Gottes Willen, keine schnelle Bewegung, sonst sitzt der Kopf womöglich irgendwo unten und du hast ihn nicht mehr am Kopf.
Ja. Wie schwer kann man sich das ungefähr vorstellen? Wie viel
ich glaube, wir haben den Kopf gewogen. Ich glaube, er war knapp 2,5 Kilo.
Okay.
Das klingt jetzt wenig.
Das geht dann auch, klingt
so. Aber das ist schon viel. Also wenn du, und vor allem, er war nicht fixiert.
Ja, und er war ja lang, oder?
Das eben die riesen Hörner oben, nicht? Die Härndeln, die man dann einmal extra länger gemacht, weil ich gesagt habe, na bitte, macht das wirklich groß. Meine Mutter ist Steinbock. Und ich weiß, wie sich Steinböcke oft bewegen und benehmen. Und da habe ich genau gewusst, so muss ein Steinbock. Aber ich habe wirklich immer, die einzige Panik war nicht das Versingen, die Panik war wirklich, dass der Kopf woanders hingeht wie der Körper.
Mhm.
Und das sind so Eindrücke. Und wir haben natürlich auch, und das kann man sich nicht vorstellen, ich bin ja selber Moderator und Singer, aber der Timeplan, der dort war, wenn sich 8, 9 Menschen nicht kennen dürfen, wenn die abgesperrt sein müssen, wenn die nicht untereinander auffliegen, sich austauschen dürfen. Wenn du aufs Klo gegangen bist, ist der Bewacher mit zum Klo gegangen oder ein Bodyguard.
Mhm.
Das war herrlich. Mhm. Also, dass das funktioniert hat und es war ein Minizimmer, ich mache 35 Jahre Fernsehen, aber wir waren nie länger verspätet als 15 oder 20 Minuten.
Ja.
Und das heißt was. Und alles extra zu machen und immer abgeschirmt zu machen, dass das auch bei der Arbeit gehalten hat, Hut ab den Kolleginnen und Kollegen, auch das war eine deutsche Tour im Studio, aber natürlich von euch, dass das wirklich funktioniert hat. Weil die Logistik, wir da stessen uns schon bei einer Show, wenn wir die Menschen alle mit Gesicht wissen und kennen, wer die sind. Aber jetzt dann eine Show zu haben mit 9 oder 10 Menschen, die niemand kennen darf oder kennt, das ist fast unvorstellbar, dass da die Logistik funktioniert und dass auch die Aufzeichnung oder die Ausstrahlung funktioniert. Das kann man sich nicht vorstellen, was das heißt. Ich würde sagen, das Verkleiden war für das gesamte Team, nämlich der Protagonisten, auch das Schwierigste. Du stößt ja ganz anders ein. Und die haben das natürlich durch ihre deutschen Sendungen schon so im Griff gehabt. Das war, ich habe nie geglaubt, dass das funktionieren wird.
Mhm.
Weil ich gedacht habe, die österreichischen Produkte haben immer einen anderen Charme. Auch diese Sendung, die Austrian-Fassung von Austrias Masked Singer, hat einen anderen Charme gehabt wie die deutsche.
Mhm.
Also mir hat jetzt die Moderatorin, die österreichische, mit Arabella viel besser gefallen als der deutsche Kollege.
Ja, und vor allem nicht nur die Kostüme sind ja auch wichtig für die Sendung, sondern auch die Songauswahl. Ich kann mich erinnern, es war ja auch immer, du wolltest ja auch natürlich auch da Verwirrung stiften, bist bekannt als Sänger, eher aus dem Swing, Big Band Bereich. Jetzt hast du dir von Anfang an eher gewünscht, vielleicht ein rockiges Repertoire.
Das war jetzt sofort bitte in Ordnung, lieber Manuel, du bist schuld, dass ich das alles gesungen habe.
Ich kann mich erinnern, hast du nicht der Emma damals sogar gesagt, na, ein bisschen
rockig
darf
ich wollte nicht solche Sachen singen, die du dann ausgesucht hast, weil zum Beispiel der Final Countdown habe ich nicht einmal gekannt. Erinnere dich, wie du. Nein. Ich bin ja ganz anders musikalisch aufgewachsen.
Ja.
Aber es war gut. Ich habe zumindest jede 5. Nummer von ihm erkannt, aber jede 10. Nummer, die ich vorgeschlagen habe, hat er nicht erkannt.
Ja,
Mann hat mich immer angeschaut, wer ist das? Barbara Streisand, was? Wer? Mhm. Ich sagte, ja, das war eine Sängerin.
Mhm.
Also es ist, und das war das Schwierigste. Das war absolut das Schwierigste.
Mhm.
Musikalisch, ich bin ja nie ein großer Sänger gewesen, aber ein guter Interpret.
Mhm.
Und dann einen Interpreten zu zwingen, der eine 25-jährige Ausbildung hat oder eine Berufslaufbahn erfolgreich oder Musical-Karriere, Nummern zu singen, die er auch noch nicht einmal gehört hat, was ich geschwommen bin, dass ich das überhaupt zusammengebracht habe, das war ein Irrsinn.
Mhm.
Das ist doch das, was mir am meisten wehtut, weil wir haben ja schon 6 Songs vorbereitet gehabt und endlich war dann am Ende, wenn ich nicht rausgeflogen war, eine Nummer gekommen, die perfekt kam, 2 Nummern sogar, sage jetzt nicht, welche, weil ich nicht weiß, ob sie es noch einsetzt. Mhm. Die konnte ich perfekt und zu denen bin ich gar nicht mehr gekommen. Ja. Das muss man sich auch vorstellen. Du gehst dorthin und hast dann quasi wirklich nur, wenn du es erfährst, eine knappe Woche und du hast deinen Vocal Coach nur einmal dort. Mhm. Einmal oder zweimal, 15 Minuten, ihr wisst es. Ja. Und dann mit Nummern aufzutreten, die nicht deins sind. Es wäre mir nie passiert, wenn ich gesungen hätte, Now the End is Near. Ja? I did it my way, weil mir das nie passiert, aber eine Nummer zu singen, die man dann wirklich hineinpowert und hineinpresst, dann passiert es, dass man statt Final Countdown Final Curtain macht. Aber also das mit dem freiwilligen mit dem freiwilligen Musikersuchen stimmt nicht. Das war nur deine unfassbare stoische Ruhe und Sturheit, mir diese Nummern wirklich aufzuzwingen. Ich kann das ganz offen sagen. Ja. Vielleicht wird es das nicht aussteuern. Aber es ist so. Das war wirklich, wir haben hart gekämpft, wirklich oft hart gekämpft, weil da waren Songs dabei, wo ich gleich natürlich begeistert war, weil man dachte, aha, wunderbar, das kenne ich. Beatles. Habe ich, aber dann.
Aber dann auch immer. Warum ist das so schwierig, wenn man sich als Künstler in einem Bereich wohlfühlt? Also, deswegen Big Band, warum ist es dann so schwierig, wenn komplett Neues?
Das ist ein ganz anderes Leben. Das Thema ist ein ganz anderes musikalisches Leben. Diese Nummern, die sind einfach bei Swing und bei Big Band kannst du, geht's viel mehr auf die Interpretation des Textes.
Und auch ein bisschen Schauspiel vielleicht.
Auch auf das. Das ist, genau, danke. Wir haben ja auch kein Gesicht. Das heißt, wir haben ein Gesicht, ein starres Gesicht. Der Mensch, der uns kennt als Interpret, hat ja das Gesicht und wir singen ja nicht nur mit der Stimme, sondern wir singen mit dem ganzen Körper und auch mit dem Ausdruck im Gesicht. Und auf einmal ist es weg. Das ist furchtbar, das ist wirklich schlimm. Das ist für einen Darsteller. Ja. Du bist natürlich mit einer das ist ein totes Gesicht, diese Maske. Da kannst du sagen, was du willst, aber meine Augen haben geleuchtet, sich nicht bewegt. Ja. Das ist natürlich, nimmt schon 30% weg. Und wenn du jetzt dann in ein Genre gehst, das du nicht beherrschst und du auch keinen Ausdruck mehr hast, dann ist natürlich, das viele Kollegen aus Deutschland schon gesagt, das stimmt, ein Genrewechsel und du wirst dann schon panisch. Du bist dann schon, denkst, um Gottes Willen, das ist etwas, wie gesagt, wenn du eine Nummer eh schon 1000-mal gesungen hast, dann kannst du dich auf sowas einlassen. Wir haben bitte eine Einstellprobe gehabt und sind in die Generalprobe gegangen. Normalerweise bei einer Show hast du dann 3 Tage für sowas. Ihr habt es natürlich nur aus den ganzen Gründen, die wir eh schon besprochen haben, nur eine gehabt. Und das ist natürlich auch, das ist das Schwierige, aber das ist auch schon wieder das Spaßige.
Meinst du, dass das vielleicht ein bisschen der Nervenkitzel auch ist, dass man eigentlich bereits bekannte Artisten in verschiedenen Bereichen plötzlich ganz neuen Gewässern sieht, komplett out of comfort zone?
Darf ich jetzt sagen, es ist für die Leute, die in dem Geschäft arbeiten, einmal wunderschön, die Sau rauszulassen. Du bist in einer Maske und darfst einmal Dinge tun, du darfst mit einem Jurymitglied shakern und das geht schon fast an die Grenze des Machbaren. Bei uns war es auf jeden Fall so, mit einer Jurorin, die sich da
geschwärmt
in den Steinbock. Ja. Und das habe ich mit aufgenommen und habe auch Bewegungen gemacht, die man natürlich, das war schon alles an der Kippe, aber es war alles noch jugendfrei.
Der Steinbock darf das.
Eben.
Alfons Heider hätte vielleicht nicht
das
gemacht,
nie vielleicht tun dürfen oder gemacht hätte das vielleicht schon, aber tun dürfen hätte das nicht. Ja. Das ist schon der Spaß, dass man da, und wir haben ja noch so viele tolle Songs gehabt, da wären ja noch die, wie gesagt, der größte Schmerz ist nicht die Aufdeckung, das ist das, dass man dann wirklich schon 3 Lieder noch im Schädel hatte und so. Dazu ist es nicht mehr gekommen. Ja.
Aber ich erinnere mich noch gut daran, dass auch als du dann die Nummer gesungen hast, Final of Countdown, da war ja nicht sofort klar, dass es dann Alfons Heider ist. Sie haben ja dann versucht, das Ganze zu erklären. Elga hat gesagt gehabt, mit den Live-Indizien, dass sie da was rausgehört hat, das könnte ja dann voten für The President. Und sie hat es dann eben auf dein Kabarettprogramm bezogen. Also ich kann mich noch gut erinnern, Hans Siegel war ja Gastjuror in der Sendung und er hat eben gesagt, also das ist nicht Alfons Heider, weil die Stimme ja viel jünger ist. Also ich glaube schon, dass du die Leute gut, oder das Radeteam gut an der Nase rumgeführt hast.
Ist mir aufgefallen, der Sprung, und das war eindeutig der Falke, der Sprung von der ersten Sendung, wo alle Schwarzenegger, Klammer, kein einziges Mal ist der Name Heider gefallen. Natürlich, als dann die Tageszeitungen schon geschrieben haben, das ist der Heider, darunter steckt der Heider. Eine Journalistin hat geschrieben, das ist sicher der Heider. Das haben wir die Juroren auch gelesen. War natürlich sofort bei der nächsten Sendung der Heider am Tablett. Das ist ganz klar. Es kam kein neuer Name auch mehr. Ja. Die leben ja auch davon, dass sie Zeitung lesen und irgendwelche Tipps kriegen. Und der Fehler war natürlich auch tödlich, weil ich glaube, es war die Wilkins, die gesagt hat, die Elke, ich glaube, der Alfons hat bewusst, oder das ist der Haider, weil der hat bewusst geändert von Countdown of Curtain, weil er Schauspieler ist. Der letzte Vorhang ist gefallen.
Ja, ja.
Das war natürlich auch, dass das auch noch passiert ist. Mhm. Aber es gibt einfach Dinge, die sind so, wie sie sind und das hat einfach so sollen sein. Mhm. Und so ist es passiert.
Ja, aber du hast trotzdem auch hervorragend bei dieser Geheimhaltung mitgemacht, also dieses ganze Vermummen, die ersten Treffs nochmal zurückzukommen, wie sie stattgefunden haben. Ihr konntet ja nicht einfach so zu einem Treffen kommen, wie du heute eben zu unserem Interview jetzt gekommen bist. Das heißt, ihr wart ja immer vermummt auch.
Nein, wie war das für dich? Ich habe Lokale kennengelernt mit dem Manuel, mit der Emma, wo mein Leben noch nicht war. Ja. Also es war großartig. Aber selbst da, aber es ist ja so, ich merke immer wieder, wenn man bewusst sich irgendwie verkleidet, damit einem niemand erkennt, schauen die Leute einen an, jetzt in der Corona-Zeit, wenn ich mit der Maske einkaufen gehe, bleiben die Leute noch mehr hängen und konzentrieren sich. Sie sind der Herr Haider, gell? Also das habe ich mir einmal gedacht, ich bin einmal, glaube ich, zu einem Treffen zu Emma, bin ich so verkleidet gegangen, da hat jeder Mensch gewusst, das kann nicht, wer ist das? Es war zwar nicht so ein Schal und es war warm und dann eine Brille und noch irgendwas, ein Hut auf. Ich habe ausgeschaut wie ein Kasper. Ja? Also das, und dann habe ich das Klo gehen müssen dringend, habe ich das wieder alles aufsetzen müssen. Bei der Kellnerin haben wir immer wieder das Ding aufgesetzt. Das war, und beim Rausgehen, das Beste war, das erste Mal, wie ich in den Flieger einsteigt bei der Lufthansa. Ja? Denke ich mal, Lufthansa, habe einen Hut auf, Brille, Maske. Ja. Geh bei der vorbei, sag, guten Tag, Herr Haider. Latsch. Man dachte, super, gute Verkleidung.
Ja.
Also, je mehr man sich versteckt, ich glaube, je frecher man dabei ist, desto besser ist es.
Aber das war ja auch eben bei dir ja auch nochmal die größere Herausforderung für uns alle, nicht nur für dich, auch wir, die darauf achten müssen, dass man sich eben, unsere Künstler sich nicht verraten. In Deutschland, wie du schon gesagt hast, auch da kennt dich natürlich an jeder.
Ja, Dancing Stars.
Eben, das ist richtig.
Also das, ich habe nach der ersten Folge, habe ich, glaube ich, über 180 Reaktionen bekommen auf meinem Facebook und davon haben mindestens 150 gesagt, das bist du oder das sind sie.
Mhm. Ja.
Also das war dann schon irgendwie, wir haben ja ein riesengroßes Ding vorbereitet. Ich war ja offiziell angekündigt als Gast da bei der Welturaufführung in Hamburg bei dem neuen Musical.
Ja.
Harry Potter.
Ja.
Und das haben wir dann alles absagen müssen, weil das zum Teil ins Wasser gefallen ist. Nicht? Das war ja geplant, dass ich, das kann ich erzählen. Nicht?
Das ja, auf jeden Fall. Vor allem war das ja auch die Marika Lichter, ne?
Genau, die da
nochmal ein großes Risiko, die darf ja auf gar keinen Fall.
Die kennt sich ja aus und die hat mich eingeladen und hat gesagt, oder bist du vielleicht bei einer Sendung? Sag ich, nein, du, ich komme an und werde dann in so, also es war geplant, dass mich ein Chauffeur blitzartig nach der Show nach Hamburg führt und ich hätte dort um 12, um Viertel vor, also in der Nacht 23.15 Uhr oder 30 wären dorthin geflogen, glaube ich, mit dem Auto, hätte ich an einer Vorausparty teilgenommen. Da war aber schon so ausgemacht im Atlantik, dass ich offiziell schon eingecheckt war. Das heißt, hätte jemand angerufen, ist der Herr Haider da? Ja, der ist am Zimmer, der richtet sich her. Das Gut. heißt, ich war dort auch mit einem Interview verbunden, mit einer österreichischen Tageszeitung, die dort schon ein Interview mit mir am Abend machen wollten, um zu wissen, ob ich wirklich jetzt in Köln bin oder ob ich in Hamburg bin.
Soweit ging die Geheimhaltung. Wie war das im Vorhinein? Hat da die Szene nicht auch schon gemunkelt, wer vielleicht dabei sein kann? Haben dich viele Leute gefragt, ob du
natürlich
dabei bist?
Am schlimmsten war natürlich das private Umfeld, Familie, die engsten Freunde. Die haben mir gesagt, wo bist du da, was ist los, oder bist du das, warum bist du nicht da? Also natürlich wollten das alte wissen und ich habe dann immer gesagt, sowas mache ich nicht, da bin ich schon viel zu alt und das will ich eigentlich gar nicht. Und je weniger man darüber geredet hat, desto besser ist es gewesen.
Ich kann mich noch gut an einen Spruch erinnern, mein Lieblingsspruch von dir. Du hast ja einmal geantwortet mit, na glaubt ihr, ich arbeite mein Leben lang, um mein Gesicht aufzubauen und dann verstecke ich mich unter einer Maske.
Genau. Ja, lauter so Reaktionen habe ich mir natürlich überlegt, um zu sagen, es ist natürlich auch dann sofort der Journalist aufgesprungen und gesagt, na das könnten Sie das trauen? Trauen Sie Ihnen nie wegen dem ORF? Tatsache ist, ich habe eine Abmachung mit dem ORF, dass ich alles machen kann, bei anderen Sendern halt nur nicht eine ähnliche Sendung moderieren, klar, wo ja. ich als Opfer auftrete, sage ich mal Opfer auftrete, Opfer. Wo ich als Interpret auftrete, ist natürlich was ja. ganz, ganz anderes.
Ja.
Da regt sich der ORF auch nicht auf.
Ja. Aber Alfons, das ist mein Stichpunkt Moderation. Jetzt war es halt eben so, Arabella Kiesbauer hat durch die Show geführt. Ihr kennt euch ja wirklich jetzt seit Jahren und ich erinnere mich noch gut, als sie dann zu dir gesagt hat, Alfons, du, das gibt's doch nicht, ich habe dich nicht erkannt, und sie wusste oder weiß es wirklich nicht.
Gewusst.
Ja, nicht gewusst. War das für dich dann nochmal noch was Besonderes nochmal?
Nein, ich bin ja gefasst. Ich habe ja nachdem in den Medien war, Arabella moderiert, habe ich ihr zwei Tage später, ich bin ja eng mit ihr, SMS geschickt, du, ich freue mich wahnsinnig, diesen Job, das ist toll, so eine große Hauptabendshow wieder zu moderieren. Toi, 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 mach's gut.
Das schreibst du sonst
danke
auch.
Danke dir, das schreibe ich sonst auch. Mhm. Dann habe ich ihr nach der ersten Sendung geschrieben, ich glaube, du weißt es, dass sie mir wieder reingefallen gesagt, ich bin jetzt auch auf der Couch gesessen mit Chips und habe zugeschaut, du machst es so charmant und geil und ich bin so, eigentlich war ich wahnsinnig gern dabei.
Mhm.
Und ich hätte eigentlich gerne den Yeti gemacht, also wenn man mich gefragt hätte, und das hat sie mir auch geglaubt.
Mhm.
Und ich hätte mich fast verraten, bei der ersten großen Einstellprobe wollte ich sie, weil alles so gut gegangen ist, dann quasi schnappen, um einen Walzer mit ihr, und da war halt noch sofort aufgefallen. Aber es ging nicht wegen Corona, wir haben uns ja nicht angreifen dürfen, nicht?
Ja.
Das heißt, wir haben ja auch Abstand halten müssen. Aber sie hat mich wirklich nicht erkannt.
Ja.
Mhm. Sie hat mich nicht erkannt. Ein Journalist, das ist aber der Name, sage ich jetzt nicht, aber einer der anständigsten, hat mir sofort nach der ersten Sendung, weiß ich, eine Viertelstunde später geschrieben, wir reden nicht drüber, weil ich weiß es, aber das geht ins
Grab. Ich kann mich noch damals erinnern, ich bin mit der Arabella nach der Sendung dann heimgeflogen und sie hat noch zu mir gesagt, ja, ich weiß nicht, ein guter Freund, ein guter Kollege hat mir da eine SMS geschrieben, da bin ich schon am Überlegen, aber irgendwie, man ist sich ja dann scheinbar doch nie sicher, weil auch wenn alle sagen, der ist es, man weiß es ja nie zu 100%.
Nein.
War wahrscheinlich auch so bei der Arabella.
Nein. Das war die größte Gefahr, die Arabella, weil ich mit der so viel moderiert habe.
Mhm.
Und wir kennen uns seit 25 Jahren. Ich war so oft als Gast bei ihren Sendungen. Das war die größte Gefahr, dass ich mich da verrate. Mhm. Also wenn da die Augen im Spiel gewesen wären, dann war ich schon aufgeflogen. Die hat mich sicher den Augen erkannt. An der Bewegung, mir haben jetzt dann viele Leute gesagt, ja, ich war trotz dieser martialischen Bewegungen, ich war ein eleganter Steinbock.
Mhm.
Eleganter Steinbock, glaube ich, war ich nicht. Es war halt... Es hat alles so auf Sicherheit. Und natürlich habe ich ununterbrochen schauen müssen, dass ich nicht fliege. Ich bin ja eh bei einer Probe, gleich beim ersten Auftritt habe ich gleich Stufen übersehen, bin schon gelegen.
Mhm.
Also die Figuren sind so schwer, nämlich auch zu führen auf der Bühne, dass du dann, wir haben nicht 3 Tage gehabt, um das zu lernen. Wir haben gehabt einmal 10 Minuten und das war's, ne?
Mhm.
Und das waren wirklich 9, sagen wir, gell? 9?
8 waren es insgesamt.
Ich muss dir vorstellen, 8 Menschen, die schwerst sehbehindert sind, müssen einen eleganten Auftritt auf einer Bühne hinlegen. Kannst du dir vorstellen, was sich da abspielt. Kaum ist einer vor dir zu kurz gewesen, ich bin immer ich bin immer im Karpfen hineingelaufen, weil der hat verzögert.
Mhm.
Aber auch durchs Kostüm. Karpfenkostüm war kein leiwandes Kostüm. Also das, glaube ich, war nicht wirklich leiwand. Und ich wünsche ihm, er ist ja noch drinnen.
Ja.
Also ich wünsche ihm viel Glück, dass er noch weiterkommt. Aber das, in dem bin ich 2 Mal hineingestoßen. Das habe ich nicht aufgepasst und platsch war es drinnen. Also es war, Arabella, sage ich noch einmal, hat den viel besseren Job gemacht. Also mir hat die Arabella besser gefallen als der deutsche Kollege. Mhm. Und mir hat auch die österreichische Fassung besser gefallen, weil sie ein Spur menschlicher war.
Mhm.
Sie war wirklich menschlicher. Die Deutschen sind absolute Perfektionisten. Warum Österreich, das ist auch bei Dancing Stars genauso, sagen auch die Briten, das ist dann dieser leichte Ballerwatsch, den wir uns erlauben, dieser leichte Schlaksigkeit, diese kleinen Unebenheiten, die bei uns drinnen sind, die aber den Charme einer Sendung ausmachen.
Mhm.
Darum moderiere ich wahnsinnig ungern in Deutschland, wenn sie mich bitten, dass ich Hochdeutsch sprechen muss. Du verlierst sofort den Charme.
Mhm.
Würde die Schöneberger bei mir in der Starnacht auf Wienerisch reden, was nicht mehr die Schöneberger, nicht? Und würde ich jetzt dann hannoverianisch oder was berlinerisch mir einen runterholen, nicht? Von der Sprache her, ist der Charme sofort weg.
Der Charme war vielleicht auch da noch bezogen, nochmal auf das Radeteam zu kommen. Also wir haben jetzt gesprochen, Elke Winkens ist klar, Sasa Schwarzig ist ja, die dich auch sehr, sehr gut kennt. Und sie hat dir dann nochmal ein Indiz gebracht, warum du es sein solltest, könntest dann in der Show 2. Aber auch eben Nathan Trent. Und das war ja auch nochmal so schön, weil ihr auch zusammen gearbeitet habt.
Gesungen. Genau. Ja. Wir haben in der Starnacht schon gesungen, Joanna, als Duett. Mhm. Das ist auch einzigartig bis jetzt gewesen. Und da war natürlich aber der Nathan ist am Anfang auch, er hat sich dann erinnert, das hat er mal gesagt, das hat er, glaube ich, auf Sendung ja auch gesagt jetzt, kann es sein, dass ich einmal dein Stiefsohn war in King and I? Und da habe ich gewusst, oi. Ja. Und das war wirklich, ich habe in Innsbruck den König gespielt in King and I, und da war er wirklich der Stiefsohn von mir.
Ja. Das haben wir sogar als Indiz überlegt noch am Anfang. Ja.
Aber das wäre verräterisch gewesen, weil da hätten es alle gewusst. Und natürlich ist der König auch so martialisch aufgetreten. Das in den Springerstiefeln, die ich jetzt gehabt habe bei Steinbock, war es wieder anders. Aber von der Führung, von der Körperführung, das war schon wahnsinnig gefährlich. Da haben wir gedacht, ui, wenn da irgendjemand draufkommt auf King and I, dann ist das schon gefährlich. Ne? Ja.
Aber eben, du hast, wie du schon gesagt hast, du hast diese Rolle so perfekt angelegt, martialisch aufgetreten, kraftvoll, Paket. Also wenn wir dich jetzt kennen, dann ist das nicht zwangsläufig dein Auftreten. Wo glaubst du vielleicht, so im Nachhinein jetzt nochmal kurz zurückgeschaut, war es vielleicht auch von der Bewegung her klar, das ist eher dann doch Alfons anstatt der Steinbock?
Ich glaube, dass das von der Bewegung ganz schwer war. Mhm. Also wie gesagt, ein paar Leute haben gesagt, ja, du warst schon martialisch, aber es war ein eleganter Steinbock. Es war ein martialisch eleganter Mensch. Ich habe das vorher noch nie gehört, dass das geht. Also wie du bist wütend oder bist nicht wütend.
Du hast das geschafft, auf jeden
Fall. Hätte der Andreas Gabalier den Steinbock gegeben, hätte man sicher gewusst. Mhm. Weil der hätte so die Rocksau rausgelassen. Mhm. Und die Stimme, also die Stimme kann man nicht verstecken. Mhm. Meine Stimme, dank der Auswahl der musikalischen Nummern, des Manuel, war natürlich schon nicht so zu erkennen. Das war schon ganz was anderes. Und bei den zwei Songs, die ich dann perfekt gekonnt hätte, da war ich sicher weitergekommen. Das war eben unser großer Streit immer, dass ich gesagt habe, wenn ich Nummern singen kann, die ich perfekt beherrsche, werde ich weiterkommen. Mhm. Das Argument von Manuel war immer, ja, aber dann erkennen die Leute gleich. Mhm. Also wir waren ständig, ich wollte weiterkommen. Mhm. Der Sender wollte aber unbedingt, dass man nicht weiß,
ich habe natürlich schauen müssen, dass du auch weiterhin unentdeckt bleibst.
Ich weiß schon.
Wie war denn dann, du sprichst das eh schon an, das heißt, das hat viel Vorbereitungszeit gekostet. Ja. Wie hast du das geübt? Wo hast du Musik? Wo hast du Singen geübt? Mit wem hast du das geübt?
Na, ich habe einen meiner großen musikalischen Leiter und Freunde angelogen. Das war aber deshalb einfach, der ist Amerikaner und ist selten in Österreich und hat von der Sendung nichts gewusst. Du warst sogar
mit. Ich war sogar mit, ja.
Und ich habe nur gesagt, der Manuel ist ein junger Produzent, wir machen jetzt eine neue Bühnenshow, so hat er mir auch gehabt.
Vielleicht sollten wir das mal machen.
gern bereit. Und was kann ich singen und was kann ich nicht singen? Und dann hat uns der mir die ersten drei Songs, glaube ich, gezeigt, wo es geht und wo es nicht geht.
Da haben wir erstmal am Klavier richtig.
Genau.
Er am Klavier, du daneben.
Und der hat gesagt, ja, das kann er und das mach. Und Tonart, aber er hat es nicht gewusst. Alle anderen werden, dann haben wir gedacht, aha, ich gehe jetzt vielleicht nur zu jemandem anderen. Es gibt einen weiblichen Vocal Coach, der wunderbar ist, Andy Ballwein. Aber man dachte, ich gehe zu der und übte, aber die hätte das natürlich in der Sekunde. Hätte das
die gewusst. Monika Ballwein, ja, die hätte sofort
gewusst. Die hätte sofort gewusst. Also ich habe keine Chance gehabt. Das war natürlich schon, dass du nur, und ich hasse es, nur mit dem Band zu lernen. Mhm. Das kann man 100-mal einer vorsingen, ja, und ich muss das nachsingen. Das ist grauenhaft, wenn du keinen Menschen da hast, ja. Und das haben alle anderen auch gesagt mittlerweile, sagen auch alle Kollegen, dieses nur hören, abhören und keinen wirklichen Live-Musiker daneben haben, der einem sagt, du, na, das ist nicht so, das ist das Schwierigste gewesen.
Wie hast du dann geübt mit Kopfhörer und MP3-Player?
Nein, ich kann nur laut, weil ich muss voll aussingen und habe natürlich, meine Mutter hat mir schon so leid getan, die war nicht informiert, was ich mache, aber sie hat natürlich mitgekriegt, dass ich Nummern übe.
Weil die wohnt bei dir.
Ja, genau. Und die hat dann zu mir gesagt, warum singst du das? Sowas hast du noch nie gesungen. Das ist so ein Ching-Boom.
Das heißt, nicht mal deine eigene Mutter hat dich erkannt?
Meine eigene Mutter habe ich dann erst informieren müssen, wie wir eine Krisensituation gehabt haben durch Covid.
Ja.
Da war sie dann schon völlig gesagt, bitte, wieso verschwindest du immer und wo verschwindest du hin? Und dann habe ich natürlich die Mutter, aber die verlässt das Haus nicht. Also, dass meine Mutter etwas gesagt hätte, wäre, ich habe gesagt, du, das ist eine Show, sie hat keinen Namen gewusst, aber sie hat gewusst, das ist eine Show und dass ich da singen muss.
Du sprichst das Thema eh schon an, dann war ja plötzlich, wir arbeiten seit Monaten hin auf diese große Show und wirklich ein jeder hat mit Schweiß und Blut mitgearbeitet und plötzlich kommt dieses Corona-Thema aus. Wie hast du die Zeit erlebt?
Ich habe den Mut bewundert vom Sender, aber auch den Mut vom Studio. Weil mir gedacht habe, um Gottes Willen, wenn dort ein Fall auffliegt, ist das das Ende. Und so ähnlich war es dann natürlich auch, die Pause ist gekommen, aber das wäre nicht mehr verantwortlich gewesen. Ich habe aber genauso eure Meinung vertreten, die Leute werden dankbar sein, dass es nicht nur Konserven gibt in der Wiederholung, sondern dass etwas Neues, etwas Ablenkendes auch kommt. Das ist im Moment, die Sender sind arm, egal ob das Puls 4 ist, ob das jetzt ZDF ist, MRT oder ORF, die leben natürlich im Moment 80% Wiederholungen, Konserven, weil im Moment ja auch nichts wirklich Großes produziert werden kann. Du kannst 5000 Leute dürfen nicht zuschauen, also ist das alles schon, wir haben auch gesehen jetzt beim Florian Silbereisen, damals noch Ende Juli, was da passiert ist, wie dann auf einmal in einer Live-Sendung etwas nicht funktioniert, weil sie live sein mussten. Da kann man nicht mehr live sein. Man kann bei so einer Situation nicht mehr live sein, das wird unverantwortlich. Wir haben das erste Mal riesen Glück gehabt, weil wenn da was passiert wäre im Vorfeld, es ist immer gedacht, bitte, bitte, lieber Gott, lass uns das über die Bühne bringen, auch für alle, für den Sender, aber natürlich für euch, für die Interpreten war es deshalb blöd, weil wir natürlich schon hingetrimmt waren auf die nächsten 8 Wochen. Der Abbruch für uns war weniger hart als euer Abbruch, weil ihr natürlich, die Logistik greift ja ineinander, ihr habt ja schon 3 Wochen im Voraus geplant, die Flüge, die Hotels, alles Mögliche.
Und aber sag mal, war es für dich auch zu dem Zeitpunkt, du hast es ja alles mitverfolgen können, wie wir alle dann mehr oder weniger ja auch versucht haben, das Beste aus der Situation zu machen und eben dran festzuhalten, dass wir was bieten müssen, the show must go on. Aber hattest du jemals den Punkt gehabt, wo du gesagt hast, ich steige aus?
Ich wollte aussteigen, das wisst ihr auch wegen meiner Mutter. Meine Mutter ist 83, ist relativ krank und lebt mit mir zu Hause in meiner Wohnung. Ja,
also und dadurch, Risikogruppe.
Ja, und dadurch haben mir auch die Ärzte gesagt, die haben natürlich nie gewusst, wo ich bin. Ja. Offiziell war das dann für die Ärzte ein Schlussdrehtag für einen deutschen Film. Und die haben gesagt, also in Wirklichkeit, und dann haben wir es wirklich so gemacht, immer die Tests. Aber diese Tests waren ja nur eine Bestandaufnahme. Ich habe mich dann wirklich 7 Tage versteckt nach dem Ersttest bis zum Zweittest, dass wir sich, aber insgesamt habe ich dann aus Sicherheitsgründen meine Mutter 6 Wochen nicht gesehen. Und das war das Schwierigste. Also eine 83-jährige Frau wegsperren aus Sicherheitsgründen. Sie war bei einer Freundin mit 5 Hunden. Aber es ist natürlich, wenn du einen Menschen nicht hast, das war die Hölle für mich. Und ich war eigentlich 6 Wochen ganz alleine. Ich bin jeden Tag ich kenne jeden Baum und jede Ecke in der Goldschlagstraße. Bin immer meine 14.000 Schritte gegangen, fast 10 Kilometer hinaus bis nach Penzing und wieder zurück. Sonst wäre er durchgedreht. Und dazwischen habe ich dann immer Vorbereitungen gehabt für die Sendung. Das hat schon ein bisschen geholfen. Aber im Endeffekt haben die Verantwortlichen diese ersten 6 Wochen genial gelöst. Sie haben, viele behaupten, Angst geschürt. Ich glaube, sie haben sie nicht geschürt. Sie haben nur die Facts gezeigt. Und mir ist es lieber, ein Satz vom Kanzler, der gesagt hat, bei der ersten Pressekonferenz, Leben geht uns vor Geld. Und das war ein wichtiger Satz und das unterschreibe ich auch. Und es, die ganzen Verschwörungstheoretiker, diese Wahnsinnigen, ja, dass das alles von Bill Gates ist und vom Clinton und dass kleine Kinder Blut abgezapft werden, dass wir ewig leben, es ist alles so ein Schwachsinn, ja. Tatsache ist, Schweden, weil alle sagen Schweden, ja, die Schweden haben nur die doppelte, die dreifache Zahl von uns an Infizierten, aber haben die 8-fache Zahl an Toten. Na, da bin ich doch alle mal lieber in Österreich. Oder die Franzosen, die vollen Herzens, nicht Herzens, aber doch fast 30.000 ältere Mitbürger verloren haben, wissentlich, weil sie die Heime zu spät. Also, aber das trifft dich natürlich nur, wenn du jemanden hast, der alt ist, also Oma, Opa, und du weißt, die sind Gefahren ausgesetzt. Ne?
Das heißt, du musstest einiges, ich nenne das einfach mal auch Opfer bringen, indem du halt eben 6 Wochen deine Mutter nicht sehen konntest. Ja. Es wäre ein leichtes für dich gewesen zu sagen, so wie es auch bei der deutschen Staffel war, da ist Angelo Kelly auch einfach ausgestiegen. Was heißt einfach? Ihm ist nicht einfach gefallen, aber er ist ausgestiegen mit einer guten Begründung. Du hättest es auch machen können, hast es aber nicht.
Ich glaube, es gibt keine Zufälle. Ich glaube, dass mein Ausscheiden in der zweiten Staffel Ich glaube, dass mein Ausscheiden in der zweiten Sendung auch bewusst war, wenn du willst, von der Lebenssituation.
Aber warum hast du trotzdem, was war dir so wichtig daran zu sagen?
Man kann dann eigentlich jemanden nicht im Stich lassen.
Okay.
Gefährdet hätte ich ja nur meine Mutter und mich, weil er mich ja wirklich versteckt. Ich habe wirklich niemanden gefährdet durch die Anreise dort ins Studio. Mhm. Wir haben ja wirklich alle aufgepasst. Wir waren ja auch wirklich so geschützt, wie seine Ausstieg aus dem Flugzeug kann man schwarzen. Es war ja wie in einem James-Bond-Film.
Ja, beschreib uns mal. Wie kann man sich das vorstellen?
Also ausgestiegen und dann bist du wirklich auf einem Herrenklo gestanden mit dem Chauffeur, der wusste, wer du bist, ja. Und bist dort von oben bis unten in Schwarz gehüllt worden, alles gleich. Riesengroß, ein weißer Schriftzug.
Das heißt, noch am Flughafen habt
ihr. Am Flughafen, bevor ich noch aus dem Flughafen rausgegangen bin, schon, und ich habe eine Assistentin gehabt, saß ebenfalls schon verkleidet im Auto. Und wir sind dann im Hotel, auch egal wo wir waren, in diesem Outfit durchgegangen, hinein ins Hotel. Also wir sind wirklich, es gab keine Möglichkeit, uns irgendwie zu fotografieren oder irgendetwas. Das war wie in einem James Bond Film. Mhm. Das hat auch Spaß gemacht natürlich.
Das hat Spaß gemacht. Ist dir das schwer gefallen? Man konnte ja mit niemandem sprechen eigentlich, außer die zwei Kontaktpersonen.
Du hast ja geschwitzt, das war ja alles Wahnsinn. Mhm. Wir haben geschwitzt wie Schweindl, das war ein Wahnsinn. Aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Du bist da vorkommen wie der Geheimagent 008 in meinem Fall. Und bist du wirklich über die Garage, ja, über die Tiefgarage mit einem Lift bis vor die Tür gebracht worden. Du hast selber nichts bestellen dürfen. Du wirst immer abhängig von deinem Assistentin oder Assistenten. Und im Studio warst du detto. Du warst nur am Klo ohne Maske. Du warst mit Klo auf dem Weg zur Maske. Dann hast du es abnehmen können. Du warst nur in deiner Garderobe. Da warst du eingesperrt. Ich war noch nie in meinem Leben so viel eingesperrt wie bei der Show. Also es war wirklich so, dass du warst ständig eingesperrt.
Sehr gut. Das heißt, du hast dich da richtig fallen lassen auch. Jetzt, hattest du jemals Sorge, gleich in der allerersten Show erkannt zu werden?
Nein, eigentlich nicht. Nein. Ich habe mir dann überlegt, ob das mit der martialischen Figur nicht wirklich ein Fehler war, weil wir sehen ja in Deutschland, dass diese Herzi-Herzi-Figuren eigentlich sehr ankommen, nicht?
Also du hast mir ja auch immer gesagt, du glaubst, dass der Yeti sehr weit machen wird.
Ich habe vom Haus aus gesagt, der Yeti kommt sicher ins Finale. Das ist so eine, abgesehen von der gigantischen Stimme, ja, die Frau hat, das muss eine Frau sein, anders kann das nicht sein, ist das natürlich so ein Sympathieträger, ja.
Und da warst du das Gegenteil.
Liebes, bitte. Und da warst du das Gegenteil. Das war natürlich, der Steinberg war schon ein machoistischer Arsch. Nicht schon ein bisschen, nicht? Also immer, wenn die Jurorin gewackelt hat, hat er gleich mitgewackelt. Also es war schon, ich bin ja natürlich die Arabelle auch ziemlich nahe gekommen. Nicht? Gott sei Dank hat es Abstandsregeln gehalten, sonst wäre er noch näher gekommen. Mhm. Also das ist eine martialische Figur. In Deutschland hat das einmal funktioniert mit diesem Drachenungeheuer. Mhm. Aber es war natürlich, der hat eine wahnsinnige Opernstimme gehabt, nicht? Das hat da so gut gepasst. Das ist komischerweise bei dem Drachen besser gewesen. Ich habe immer gedacht, ein Steinbock, der auf einmal Beatles singt, das ist so verrückt. Also der Final Countdown, das ist gegangen. Die erste Nummer war eine Überraschung vom Neil Diamond.
Girl, you'll be a woman soon.
Auch so ein, das war eine Überraschung, und die habe ich noch gut gekonnt, nicht? Ja. Das war eine Überraschung, weil sie alle dachten, jetzt kommt sicher, bam, 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 dann kommt auf einmal Neil Diamond. Das war eine Überraschung. Aber im Grunde genommen, glaube ich, ist er schon ein eher unsympathischer Zeitgenosse. Also der ist nicht wirklich, mit dem möchte man nicht auf Urlaub fahren.
Aber trotzdem hast du, wie gesagt, die Herzen erobert, so eben auch Sasas Herz. Da ist sofort was entstanden zwischen euch beiden, bis eben zum Schluss. Und also nochmal zurückzukommen auf diesen Song, als du den gesungen hast. Girl, you will be a woman soon. Wie war nochmal das Gefühl? Was als du auf der Bühne standst, hast du gespürt gehabt, das ist der richtige Song, der erste richtige Song für die Show?
Das war, glaube ich, von Haus aus klar für uns, weil der Manuel immer gesagt hat, also machen wir einen, nehmen wir einen Interpreten, den du beherrschst. Du hast von Neil Diamond nichts gekannt, glaube ich. Ja, du hast den Namen gekannt,
stimmt,
aber du warst
ein,
nicht...
Stimmt, 1-2, 1-2,
ja, aber die Nummer natürlich
nicht die ganzen Alben. Ja.
Da ging natürlich nicht gleich zu singen Hello Again Hello, das habe ich tausendmal auf der Bühne schon gesungen. Das Kind hat gesagt, das geht gar nicht, weil sobald du das singst, das ist so eine Heider-Nummer, das ist, jetzt dein auch. Platz ist gleich heute Nacht, was bei mir auf der Bühne. Und dann haben wir auch was, ich habe auch vergessen natürlich, wenn du googelst, Alfons Heider singt, kommt natürlich I'm What I Am, Hello Again Hello, da kommen diese ganzen Haudern. Da muss man dann schon Sachen nehmen, wo man nicht gleich den Namen Alfons Heider dazu findet. Und Girl, You'll Be a Woman Soon war genauso eine Nummer, die ich halt noch nie vorher gesungen habe. Aber das ist ein Genre, das ich beherrsche. Dadurch war das also auch. Und dann hat er gesagt, so, bei der zweiten müssen wir jetzt mit einer Bombe auffahren, wo dich niemand erkennen kann von der Stimme her. Und ja, aber wir kennen die Gründe, was alles passiert ist. Es ist auch müßig, jetzt darüber nachzudenken, warum das passiert ist. Da schämt es bei der zweiten. So ist es einfach. Ich könnte jetzt auch sagen, ich wäre sicherlich noch dabei jetzt im Rennen, wenn ich lauter Heiderhaudern gesungen hätte. Aber das sind halt zwei, der Interpret will überleben, der Sender will, dass er nicht auffliegt. Also die Mitte macht's. Und von 8 Sendungen, 8 sind es, ne?
6 Sendungen hat man.
Von 6 Sendungen in die zweite kommen noch.
Na, vor allem, es klingt jetzt so, als wärst du nicht selber der Fan von deiner Performance gewesen und dem Song. Naja, ich kann mich schon erinnern, wie du da rausgekommen bist und dann
ja
waren diese Rocktöne und das hat alles super gepasst.
Das Problem ist, ich bin nicht mehr dazugekommen, weiterzukommen, nicht?
Ja.
Nach 2 Nummern kann man überhaupt nichts sehen. Nach 4 Nummern hätte auch der Zuschauer, weil die nächsten 2 Songs wären ja auch wieder ganz verrückt woanders gewesen.
Ja.
Das ist natürlich, das
ja,
ist.
Wir wollen mal kurz reinhören in The Final Countdown oder damals noch The Final Curtain. Die Töne haben schon perfekt gesitzt, würde ich jetzt mal sagen, und das hat echt gut geklungen. I guess there is no one to blame. We leave in grand. Will things ever be the same? Also die Energie war da auf jeden Fall bei dir. It's the final countdown. Und dann das, man merkt ja auch, dir ist es gar nicht selber aufgefallen.
Ja, nix. Sag das, ich würde heute noch glauben, dass das richtig ist.
Ja.
Heute noch. Aber das gibt's so. Aber Schauspieler oder Sänger auf einer Bühne, die einen Fehler machen, kriegen's nie mit. Immer nur die Kollegen und komischerweise glauben die Kollegen auch. Ihr habt's mir erzählt, dass die deutschen Kollegen in der Regie auf einmal euch alle angeschaut haben, ist der wahnsinnig, der verfälscht jetzt die Nummer, damit es nicht
auf. Jeder hat sich umgedreht zu mir, ich kann mich noch gut erinnern, und hat gesagt, was ist jetzt?
Was singt
warum macht er das? Und ich so, keine Ahnung, vielleicht überrascht er uns, hat sich was überlegt, ich werde es nachher erfahren.
Nix.
Ich bin genauso gespannt wie
aber
ihr.
Aber mit so einer Todessicherheit, so einen Fehler kann man nur machen, wenn man es nicht mitkriegt.
Ja, du hast es ja auch in der Show zum Schluss eben auch erklärt, wie es dazu gekommen ist. Aber wir wollten es natürlich heute nochmal in diesem Podcast eben nochmal von dir hören. Aber jetzt, ja, wie gesagt, haben die Zuschauer halt eben gewählt, dass sie dich sehen möchten als den nächsten Demaskierten. Wie enttäuscht warst du über das
ist aus? So herrlich, wenn ein Sender dann einem Interpreten erklären muss, dass es nicht scheiße ist, dass er beim zweiten Mal rausfliegt. Das ist typisch Fernsehen. Nein, die wollten unbedingt wissen, wer sie waren. Unbedingt. So kann man sehen. Mhm. Der Interpret wird sagen, mir war es lieber gewesen, ich war in der 5. Show dazugekommen. Aber das ist natürlich eure Aufgabe. Enttäuscht. Es ist so viel Stress, dass man in der Sekunde das gar nicht mitkriegt. Man denkt sich dann, man muss die Show perfekt weitermachen, gut mitmachen und fertig. Man muss gut aussteigen. Zu denken beginnt man erst nachher. Das Einzige, was mich wirklich nicht geärgert hat, aber dass ich halt noch 3 Songs gehabt habe, die so gut gesessen sind, besser als der Final Curtain Countdown. Aber das ist müßig, darüber nachzudenken.
Vor allem, ich habe jetzt eine Aufnahme ausgegraben. Bei der Probe hast du es ja noch richtig gehabt. Ja. It's the final countdown. Also so hätten wir es eigentlich dann hören sollen noch. Und da haben wir auch den von dir angesprochenen hohen Ton. Sitzt perfekt, ist auch in der Show perfekt gewesen.
Und das kann man nicht singen mit Curtain, weil das O geht hoch hinauf.
Ja.
Das wäre, aber nicht einmal da ist es mir aufgefallen. Nicht
also in der Probe hat es geklappt, dann live nicht. War vielleicht dann doch ein bisschen Nervosität dabei, selbst nach so vielen Fernsehjahren?
Nein, ich glaube, ich war müde. Das ist natürlich, wir waren um 9 Uhr, weiß ich nicht, 15 dort. Und dann war es, wie ich drangekommen bin, 21 Uhr. Mhm. Du bist natürlich dann schon, wenn du eingesperrt bist in einem Zimmer und nichts machen kannst, und da wirst immer müder und müder. Es war natürlich auch eine Sache der Konzentration. Mhm. Das ist ganz klar. Mhm. Und dann reagiert das Gehirn und schaltet auf das, was es perfekt kann. In dem Fall war es halt
Endless
Near and Sir, Close the Final Curtain. Und natürlich mit dem Final Curtain habe ich es auch wirklich geclosed. Ich glaube aber, dass den Zuschauern das nicht so bewusst aufgefallen ist. Das, vielleicht, wenn sie ein paar gedacht haben, aha, das ist jetzt ein Hinweis, dass das der Heider ist, ein Schauspieler.
Ja.
Oder ein paar wird es nicht aufgefallen sein. Aber ich sage ja, da sind so viele Mechanismen zusammengekommen. Vielleicht wollte mein Innerstes auch nicht mehr weitermachen, bewusst wollte ich schon, aber vielleicht war es auch besser so.
Ja, ich werde es wahrscheinlich nie genau aufklären, aber ich erinnere mich noch, oder ich sehe noch genau die Bilder vor mir von der Demaskierung. Das Coole war, dass du angefangen hast, dann als erstes die Handschuhe auszunehmen, wobei wir immer sagen, der Fokus liegt auf dem Kopf, aber du hast bewusst als erstes die Handschuhe ausgezogen und dann ist ja dein Ehering, dein Ring
gekommen,
aufgedeckt worden. Und ich weiß noch, dass Elke sofort gesagt hat, Entschuldigung, dass ich so sage, Scheiße, das ist ja nicht der Alfons, das ist der Matthias Strolz, der ist verheiratet.
Genau.
Und da ging die ganze Verwirrung letztendlich los. Und also dann eben das spannend gemacht hast und den Kopf abgezogen hast, dieses Bild, das hat sich so in meinen Kopf festgesetzt, diese Siegerpose.
Nach oben,
zack, wow.
Ja, das ist nicht nur eine Siegerpose, das ist auch eine Pose, vorbei.
Ja. Erleichterung.
So kann man es auch sagen. Vorbei und jetzt musst du nicht mehr schwindeln oder heute musst du weniger schwindeln, nicht?
Mhm.
Denn mit jedem hin und her pendeln und ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass man in einem Flugzeug gesehen oder fotografiert wird.
Ja.
Also so Radaraugen habe ich schon lange nicht gehabt. Handys, Gott sei Dank sind wenig Leute geflogen. Das war ein Grund, weil sonst hätte es, wenn normaler Flugverkehr gewesen wäre, glaube ich, hätten wir viel mehr Selfies oder Handyfotos gehabt, die gesagt haben, schau. Also das ist hat auch dazu. Es war im Großen und Ganzen eine fantastische Erfahrung. Ist auch gut, dass das Puls 24 hier Vertrauen zu mir hatte. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder, wenn ich als Juror dort sitze.
Als Juror. Aber eins noch, weil das ist auch noch aufgefallen. Arabella war dann auch sichtlich total überrascht, wie gesagt, dich zu sehen. Sie wollte dich gerne abbusseln. Sie wollte sich irgendwie auch noch mit dir das Gefühl gehabt, so zum Ende, wie man das so auch macht, noch unterhalten. Aber du bist rausgestürmt und alle dachten sich, oh je, der Alfons ist ziemlich angefressen.
Nein, ich war nicht angefressen. Das ist nur eine. Da war so viel Druck schon da, so viel Druck. Und es ist natürlich nicht lustig, wenn jemand rausfliegt und nur 3 Wochen geplant hat und dann alle auf einen einstimmen und sagen, na, ist das großartig, mein, warst du toll, du warst ja so super. Du bist gerade wo rausgeflogen, da bist nicht super. Da wirst du diese Siegesparade auch nicht miterleben.
Mhm.
Ich bin aber immer bei solchen Dingen, egal bei Sieg oder Verlust, da habe ich mich immer im Theater zurückgezogen. Ich trete fast nie bei den eigenen Premieren auf nachher, nur einen Satz und dann gehe ich weg. Das war aber immer in meinem Leben. Aber ich habe keinen Grund mehr. Außerdem waren wir so hundemüde.
Mhm.
Du bist so fertig nach diesen, weiß ich nicht, 14 Stunden, dass du froh bist, wenn du der Ruhe hast. Also da ist man dann nicht wirklich, da verstehe ich auch wirklich andere Künstler, die sagen, ich will eigentlich, wenn die letzte Klappe gefallen ist, möchte ich meine Ruhe haben.
Final Curtain.
The Final Curtain.
Ja, jetzt bist du natürlich trotzdem leider jetzt schon demaskiert. Wenn es anders gekommen wäre, welche Songs hätten wir uns noch anhören können von dir?
Ich weiß nicht, ob die jetzt noch weitergehen, aber ich glaube nicht. Es wäre noch geplant gewesen von Neil Diamond, America. Es war noch geplant die Hymne, die österreichische Bundeshymne, I'm from Austria. Das war natürlich super.
Mich sehr drauf gefreut.
Und es wäre noch geplant, ein riesen Sinatra-Hit, The Lady is a Tramp.
Oh.
Also da wäre natürlich, das hätte ich im Schlaf alles gekonnt.
Mhm.
Aber trotzdem auch vorbereitet.
Mhm.
Da wäre ich sicher, da bin ich hundertprozentig weitergekommen. Da bin ich hundertprozentig, da wäre ich auch musikalisch weitergekommen. Aber es ist, wie gesagt, es ist immer müßig, dann in so einer Situation zu fragen, was wäre, wenn. In unserem Beruf, im Leben, gibt es nicht die Frage, was wäre, wenn.
Aber wenn du das jetzt sozusagen mal einstudiert hast und geprobt hast, du machst ja auch viele Bühnen, Performances, Programme gut möglich, dass du sozusagen diese Songs dann nochmal vom Publikum singst?
Nein, America ist der einzige Song, den ich noch nicht öffentlich gesungen habe. Mhm. Lady is a Tramp on Austria wird schon hunderte Mal gesungen. Mhm,
okay.
Also das ist nichts Neues, aber America ist natürlich ein Auftrittssong, der ist sehr, sehr gut. Also das heißt, das werde ich sicher haben.
Wird der Steinbock noch weiterleben oder ist der jetzt Geschichte? Und
ich werde fragen, ob ich das Kostüm haben kann, weil es ist sicher nicht unlustig, bei einer Show einmal Steinbock aufzutreten. Dann werde ich sicherlich von einer anderen Ecke kommen als Alfons Heider und einen Kollegen in der Steinbock-Maske haben. Also das wäre natürlich lustig.
Sehr schön. Und wir kommen jetzt eigentlich schon zum Schluss. Wir sind gut in der Zeit. Wir haben uns überlegt, dass wir immer am Ende des Interviews noch einen Word-Rap machen. Ja. Und deswegen würde ich bitten, möglichst schnell auf die folgenden 5 Fragen von mir zu antworten. Ja. Wieso ist The Masked Singer Austria die verrückteste und liebenswerteste Fernsehshow?
Weil sie perfekt ist.
Warum hast du den Steinbock gewählt?
Weil ich einmal eine wilde Sau sein wollte.
Was hat dir bei The Masked Singer Austria am meisten Freude bereitet?
Das Versteckenspielen.
Welcher deiner beiden Songs war dein Lieblingssong?
Auf jeden Fall der erste.
Und was wird dir am meisten von The Masked Singer Austria fehlen?
Es geht immer zu schnell. Das Team, das man dann kennt, das ist natürlich, da möchte man gerne noch Wochen oder Monate weitermachen. Und es war ein tolles Erlebnis. Ich war ja ein Fremdkörper im Team, natürlich aus von einem anderen Sender, aber keine Sekunde gespürt.
Für uns warst du kein Fremdkörper.
Kein Fremdkörper. Du wirst uns auch weiter fehlen, aber es war ja nicht das letzte Mal, dass wir den Steinbock auf der Bühne gesehen haben. Spätestens beim Finale wieder mit allen weiteren, die Maskierten, werden wir uns dann wiedersehen. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Ja. Jetzt schon mal danke für deine felsenstarken Performances als der Steinbock.
Aber bitte nicht weiter erzählen, gell? Dass in der Schlussfolge auch noch spannend bleibt.
Sowieso.
Ja, wie ich euch kenne, steckt dann irgendeine, lieben Zuhörerinnen, da steckt sicher ein Fremder. Irgendeinen stecken es wieder eine, der dort nicht hingehört. Ich spüre es.
Ja, wer weiß. Danke auf jeden Fall, Alfons Heider. Wir sehen uns wieder dann nach der dritten Folge von The Masked Singer Austria am Dienstag, den 22. September. Im Anschluss dann auch wieder gleich unser Hintergrundgespräch mit dem Maskierten. Eine Frage noch.
Wer steckt hinter der Maske von der Kiesbauer?
Ja, das werden wir vielleicht in Staffel 2 klären.
Ich weiß es, aber ich darf es nicht verraten.
Odysseus darf es nicht verraten. Alfons Heider hat vielleicht eine Vorahnung.
Okay. Ich hab genug Vorahnung.
Aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Staffel 1. Wir freuen uns schon und wir hören uns.
Danke dir.
Ciao.